Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. In der heutigen Datenschutzplauderreihe begrüße ich einen Spezialgast, einen Wiederholungsgast, nämlich Cornelia Diethelm. Cornelia ist eine bekannte Expertin für digitale Ethik. Sie ist auch als Unternehmerin tätig mit ihrem eigenen Center for Digital Responsibility. Sie ist unter anderem aber eine Partnerin bei Datenschutzpartner. Sie tut unterrichten an der HWZ, an der Hochschule für Wirtschaft in Zürich und so weiter und so fort. Wer mehr wissen will, schaut am besten mal auf dem LinkedIn-Profil bei der Cornelia vorbei. Sie ist jetzt sehr aktiv. Cornelia, herzlich willkommen.
Ja, freue mich sehr, dort zu sein. Merci, Martin.
Cornelia, ich freue mich auch, dass es wieder mal klappt. Wir haben schon lange geredet, wir müssen es mal machen. Wir arbeiten ja sehr viel zusammen, aber müssen dann doch mal eine Aufnahme starten. Und das haben wir jetzt erfreulicherweise gemacht. Bevor wir jetzt in dein Thema einsteigen, dein Kernthema digitale Ethik, noch ein Hinweis von meiner Seite. Ich habe gesehen, von deiner Shift-Konferenz, die du mehrere Jahre gehabt hast, gibt es eine Fortsetzung, nämlich in Form von einer Online-Veranstaltungsreihe mit dem Fokusthema Künstliche Intelligenz, KI. Da möchte ich noch heute darauf zurückkommen. Vorerst einfach mal, wir tun das in die Shownotes, also man kann anschauen, was da läuft. Ist etwas, was sich sicher lohnt, teilzunehmen. Ja, Cornelia, gehen wir zu dem Kernthema digitale Ethik. Ganz direkt, was läuft denn so aktuell in der digitalen Ethik?
Du, im Moment dominiert generative KI wahnsinnig. Also eigentlich seit ChatGPT vor etwa 2 Jahren lanciert worden ist, ist das das Thema. Und jetzt hat es natürlich auch viele ethische Aspekte, neben den Datenschutzthemen, die natürlich auch bewegen. Das heisst, es ist immer ein bisschen die Frage, wenn ich KI-Tools wie ChatGPT nutze, wo entspricht es vielleicht unseren Wertvorstellungen? Also wo kann es etwas verbessern? Also vielleicht mehr Leute auch ansprechen, sprachlich. Kann vielleicht dazu führen, mit automatisierten Übersetzungen, dass auch mehr Leute Zugang haben zu diesen Informationen. Also da hat es sehr viele Chancen und gleichzeitig hat es natürlich auch Risiken. Klassiker ist vielleicht auch, dass man getäuscht wird. Also das ist ein ganz grosses Thema in der User Experience. Es war früher schon, aber hat sich jetzt verstärkt. Also wie weiss ich denn, dass das nur eine Maschine ist und dass ich nicht irgendwie das Gefühl habe, das ist ein Mensch oder das ist jetzt irgendjemand, der Empathie entwickelt.
Gibt es denn die Täuschungen schon im Alltag? Begegnest du zum Beispiel denen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin vielleicht nicht ganz repräsentativ, weil ich es natürlich immer so ein bisschen mit der Professionalität anschaue. Es gibt Beispiele sicher eher auch vom amerikanischen Raum. Also eine, die so für Schlagzeilen gesorgt hat, ist so eine Peer-to-Peer-Plattform, die sich an Jugendliche gewendet hat, wo man gesagt hat, das ist so zur Unterstützung. Also andere nehmen Anteil an deinem Leid, an deinen Sorgen und antworten. Und die haben dann zum Beispiel ChatGPT eingesetzt. Und dann hat die Zielgruppe gesagt, ja, wir erwarten nicht ein perfekt formuliertes E-Mail oder irgendeinen Tipp, der fehlerfrei ist. Wir möchten gerne Empathie. Und das hat für sie nach simulierter Empathie ausgesehen. Und für mich ist das einfach ein gutes Beispiel, dass wir auch mal so ein bisschen aufpassen, wo ist es geeignet, um eingesetzt zu werden und wo verstoßt es eben gegen die Erwartungen.
Gut, ein Problem ist natürlich, wenn es eine gute Täuschung ist, merken es mir persönlich ja nicht im Alltag. Ich habe aber für mich 2 aktuelle Beispiele. Das eine habe ich auch nur aus den Medien. Das sind kürzlich die Wahlen in Rumänien gewesen. Die werden jetzt wiederholt, weil es offenbar eine grosse russische Kampagne gegeben hat. Auch unter Einsatz von KI, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und das andere ist jetzt bei Blue Sky, also der Twitter-Nachfolgerin. Dort sehe ich im Moment viel so offensichtliche Bots, auch auf Deutsch. Die reagieren auf Beiträge, gerade von den grossen Medien, zum Beispiel dem Spiegel, der jetzt bei Blue Sky vertreten ist. Mir ist noch nicht klar, was die rauswählen. Die tun eigentlich sehr neutral antworten. Aber es sind offensichtlich KI-generierte Profile, KI-generierte Inhalte. Mal schauen, was dort noch daraus rauskommt. Wenn wir es vielleicht ein bisschen in den Alltag abbrechen, Cornelia, ist es dann schon eine Täuschung, wenn jetzt jemand bei LinkedIn den eigenen Content mehr oder weniger mit generativer KI erstellt, ohne dass ich das merke, ohne dass er es deklariert?
Ich glaube es nicht unbedingt. Ich glaube, bei Text ist Deklaration interessanterweise auch nicht so im Vordergrund, weil man wirklich wie sagt, wir selber müssen wissen, was wir wollen und wir sind auch verantwortlich für das Ergebnis. Ich glaube, bei Bildern, so wie du vorhin auch gesagt hast, im Bereich Manipulation, Desinformation, dort sind natürlich Bilder, Audio, Video eigentlich viel verfänglicher. Also das hat auch viel größere Wirkung als ein Text. Ist auch mehr Kreativität dahinter. Und dort redet man jetzt im Moment gerade darüber, soll man so eine Deklaration haben. Also der AI Act von der EU sieht ja so etwas vor. Ich persönlich gehöre im Moment zu einer Minderheit, die das nicht so sinnvoll findet. Weil das Ziel, das muss man sich immer überlegen, oder was ist das Ziel von einer Regulierung? Und das Ziel wäre eigentlich, Täuschung verhindern. Und ich glaube wirklich nicht, dass man das mit der Deklaration schafft. Weil eine Deklaration, zuerst muss sie verständlich sein und nachher die eigentlichen Kriminellen, die halten sich genau nicht an das. Die nehmen das Tool aus dem Darknet.
Ja, ich habe das Gefühl, an einem gewissen Punkt ist es wie die Cookie-Banner. Es ist dann mehr oder weniger überall draufgeklebt, aber ändert ja eigentlich nichts. Also wenn man es so ein bisschen überlegt, gerade im Bildbereich, wenn man klassische Software einsetzt, wenn man nur schon das Bild automatisch optimieren lässt, heute ganz plump, aber wenn man Profi-Tools einsetzt, dann ist das ja eigentlich fast immer teilweise KI-basiert.
Genau, das sehe ich wie du. Also schlussendlich kommt es eigentlich aufs Motiv drauf an. Also will man jemandem einen Schaden zufügen, will man absichtlich täuschen und das ist eher eine kriminelle Energie, das betrifft den Durchschnitt nicht. Man kann die Sachen manipulieren mit bestehenden Tools und von dem habe ich auch das Gefühl, man hat eigentlich zu früh sich eingeschossen auf das Thema KI. Dabei ist wirklich der Kontext und das Motiv relevant und nicht, wie es erzeugt worden ist.
Das finde ich einen guten Punkt. Wir haben ja lange Diskussion gehabt, vor allem bei Twitter, beim alten Twitter mit diesen Bots. Dann hat sich ja dann früher später herausgestellt, dass die meisten Bots eigentlich nicht automatisiert unterwegs sind, sondern einfach Menschen mit sehr viel Zeit.
Genau, und im Bereich Manipulation vielleicht auch noch ein Beispiel. Es gibt jetzt immer mehr auch so ein bisschen KI-generierte Figuren, also wo man in der Werbung einsetzt. Und dort stört es zum Beispiel viele Leute nicht, weil die sagen, das ist jetzt schon mehr Schein als Sein, oder? Also man muss unbedingt auch den Kontext anschauen, darum auch vorhin so die Plattform. Wenn du natürlich Peer-to-Peer hast, Mensch zu Mensch, ist es ganz etwas anderes, als du vielleicht einen Bereich hast, wo Werbung im Spiel ist. Bei Politik ist es wieder etwas anderes. Dort haben wir wirklich den Anspruch an möglichst viel Wort, an Transparenz. Aber ich glaube, das könnte man auch wirklich mit diesen publizistischen Leitlinien, die Medienhäuser schon haben, lösen. Wir können es auch mit einem Berufsethos lösen von Kommunikationsagenturen. Also ich habe wirklich das Gefühl, dort hat die EU zu schnell eigentlich aufs Mittel zum Zweck fokussiert, auf die böse KI, statt dass sie dann wirklich sagt, hey, wir haben ja nur im Politischen, im Journalistischen ein Problem und das dort spezifisch lösen mit so Berufskodizes.
Ein verwandtes Thema, Garnele, das du immer wieder erwähnst, ist, dass du sagst, hey, KI, gemeint generative KI, das ist keine Suchmaschine. Es ist nur ein Textgenerator. Und du stossest da, mal zurückhaltend formuliert, nicht immer auf gleich viel Verständnis. Also du schreibst ja zum Beispiel auf LinkedIn, auch gerade kürzlich wieder. Natürlich finden das auch viele Leute richtig, dass du das sagst, du kommst auch viel Lob über. Aber wieso ist dir das ein Anliegen, dass du immer wieder betonst, hey, generative KI ist keine Suchmaschine?
Super, dass du das aufnimmst, weil ich merke einfach, wenn ich über Chancen und Risiken rede, dann ist es eigentlich immer wichtig, zu wissen, wie die Systeme funktionieren. Und ich finde halt generative KI etwas sehr Faszinierendes, weil das haben wir nicht gehabt, dass man eigentlich basierend auf einem statistischen Modell neue Texte oder neue Bilder formuliert. Und ich merke einfach im Alltag, dass sehr viele Leute das wirklich mit einer Suchmaschine verwechseln. Sie haben wie das Gefühl, vielleicht wie klassische KI, die Mustererkennung macht, sie haben wie das Gefühl, es wird auf effektiv vorhandene Informationen zugegriffen und die werden mir einfach angezeigt bzw. geholt. Und das ist ja eben nicht so. Also generative KI, also zum Beispiel so ein Textgenerator, oder, wo ein Teil ist von generativer KI, der tut einfach Text produzieren, neue Text basierend auf einem statistischen Modell. Und eine Suchmaschine funktioniert ja total anders. Das ist ein Suchindex, der weiss, was ist im Internet und mir die entsprechenden Informationen, die effektiv vorhanden sind, holt. Und ich kann nachvollziehen, dass man ChatGPT als Suche nutzt. Und in der Zwischenzeit gibt es ja zusätzliche Feature wie ChatGPT Search. Aber ich glaube, der Grundsatz, dass da etwas Neues generiert wird, was es so noch nicht gegeben hat, nur basierend auf Wahrscheinlichkeit und nur basierend auf dem Verhältnis zwischen einzelnen Buchstaben und Sätzen, das ist schon sehr etwas Wichtiges, um das zu verstehen. Und ich glaube, es ist so etwas Krasses, dass es eben sehr viele auch Expertinnen ehrlicherweise nicht verstehen.
Garnele, das hast schon erwähnt, es verschwimmt ja langsam ein bisschen. Also das, was du jetzt sag mal, als Textgenerator bezeichnest, zum Beispiel ChatGPT, das hat unterdessen auch eine Suchfunktion. Sehr bekannt ist auch Perplexity. Das ja, tut sich primär als Suchmaschine positionieren, wo aber auch dann KI-Modelle dahinter sind. Nach meinem Verständnis ist dann eigentlich so, dass es wie eine traditionelle Suchmaschine ist, die dann aber die Suchergebnisse mit Mitteln von der generativen KI auswertet. Zum Teil werden dann zum Teil auch Proforma noch so Quellen genannt. Welche Bedeutung hat denn das in dem Zusammenhang?
Ja, das finde ich einen wichtigen Aspekt. Also die Zukunft von der Suche gehe ich auch davon aus, dass es so wie Perplexity ist, dass eine klassische Suchmaschine mit KI ergänzt wird. Oder eben, dass auch ein Textgenerator mit einer Suchmaschine ergänzt wird. Darum probiert ja OpenAI jetzt das mit GPT Search. Weil es natürlich einfach eine bessere Aufbereitung ist. Also wir haben natürlich durch das nicht so die ganz vielen Links, wo wir dann überall klicken müssen, sondern es wird uns eigentlich ein bisschen besser, intuitiver, individualisierter aufbereitet. Eine Schwierigkeit ist vielleicht daran, dass man natürlich nicht so genau wissen, wie es zustande kommt. Wir durch das natürlich auch ein bisschen weniger Auswahl haben. Also, ehrlicherweise, die meisten gehen so die ersten 5 Quellen durch. Aber ehrlicherweise ist das ein bisschen eine Einschränkung natürlich von der Menge, die wir dann haben, von der Auswahl. Im Moment ist auch die Frage mit Werbung, oder? Ob dann da vielleicht gewisse Quellen ein bisschen prioritär angezeigt werden. Aber ich glaube auch, es ist Zukunft, weil die generative KI einfach so das Mundgerechte hat, wo wir uns jetzt schon ein bisschen daran gewöhnt haben.
Das mit den Quellen fällt mir auf bei Medienquellen. Also alle grossen und lesen ja so Medienpartnerschaften. Und ich glaube, das schlägt durch bei diesen Quellenangaben. Also ich glaube, das sieht man, dass die dann bevorzugt werden. Das ist wohl auch die Idee, wenn man so einen Deal macht. Und überhaupt mit diesen Quellen ist mir gerade aktuell wieder aufgefallen. Da muss man wirklich höllisch aufpassen. Also die Qualität von diesen Suchergebnissen, Anführungszeichen, ist dann halt schon nicht immer gleich gut. Da muss man auch genau anschauen. Heute das Beispiel war die Quelle ein Erlass, zh.ch, also die amtliche Erlasssammlung und dann auch ein Merkblatt von einer Direktion vom Kanton Zürich. Das klingt eigentlich noch seriös, oder? Wenn du es aber gehst lesen, hat es überhaupt nicht zum Thema gepasst. Einfach der Klassiker, ich meine, kann man sagen, ist banal, muss die Quelle prüfen. Aber wie gehst du mit dem um, dass es die Realität ist, dass die Quellen ja häufig nicht geprüft werden? Oder selbst wenn man den Aufwand betreibt, vielleicht kann ich die Quelle ja gar nicht prüfen, weil ich nicht im Thema drin bin.
Ja, ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, dass wir noch mehr Informationen haben und wir noch weniger Zeit und Lust haben, das manchmal gegenzuchecken. Ich weiss ehrlich gesagt auch noch nicht, wie ich mit dem umgehe. Ich glaube, es wird halt einfach wie unsere Arbeitsweise ein bisschen verändern. Also vielleicht können wir schneller zu Informationen und tun dann schon insgesamt ein bisschen mehr Zeit verwenden mit Quellen. Es kann auch sein, dass man einfach ein besseres Sensorium entwickelt, welche Quellen als gut sind und welche nicht. Und ich erhoffe mir natürlich auch, aber ob das eintritt, ist schwierig zu sagen, dass wir natürlich noch mehr Auswahl haben, also Tools. Und du hast vorhin auch gesagt, mehr Textgeneratoren gehen in die Richtung Suchmaschinen. Und wenn ich eben das einmal sage, dass ein Sprachmodell, das eine Basis ist für einen Textgenerator, keine Suchmaschine ist, dann meine ich das primär technisch. Und gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, ChatGPT hat zusätzliche Funktionen wie Bildgenerator, wie Internetsuche, aber das haben nicht alle. Es gibt nach wie vor andere Tools, wie zum Beispiel Claude oder Neuroflash, und die gehen nicht ins Internet.
Cornelia, das ist gerade ein schöner Übergang für unseren Endsport. Ich habe es schon gesagt, du hast die Konferenz organisiert während mehreren Jahren über digitale Ethik, die Konferenz Shift. Die hast du dann mal aufgehört und jetzt gibt es etwas Neues. Nämlich eine Veranstaltungsreihe-Shift. Das sind 6 Übungen, 6-mal eine Stunde, wenn ich das richtig sehe, wo man dann live dabei sein kann. Sie hat aber auch aufgezeichnet. Dort gibt es das Impulsreferat von dir als Fachperson für digitale Ethik. Und nachher gibt es Diskussionen, Networking in kleinen Gruppen. Am Schluss das Fazit im Plenum. Der Titel von der ersten Veranstaltung am 6. Januar 2025 ist eben gerade «Was sind spannende KI-Tools?». Also ich kann mir vorstellen, Sachen, die wir jetzt einfach ein bisschen angetönt haben in diesen Datenschutzplaudereien, wirst du dort noch dann eben sehr stark beleuchten.
Auf jeden Fall. Also gerade Notebook LM, wo du auch sehr gut kennst, oder Perplexity, das ist noch nicht allen bekannt. Dann gibt es vielleicht auch so einen Textgenerator wie Neuroflash, wo Personen aus dem Marketing zum Teil kennen, wie sie so Templates hat aus Deutschland. Also ich denke, es ist manchmal auch eine Chance, um auf neue Tools aufmerksam zu werden. Oder vielleicht auch Tools, wo man davon gehört hat, aber noch keine Zeit hatte, die rasch anzuschauen, dass man die anschaut. Ich habe natürlich auch gefunden, es ist ein niederschwelliger Zugang. Also, dass man einfach mal ein bisschen schaut, was gibt es. Und das ist natürlich auch perfekt nachher fürs Networking.
Ich finde das wirklich sehr gut. Ich finde es auch lässig von der Inklusion her. Man kann sehr einfach teilnehmen, man muss nicht anreisen. Es ist auch kein Hybridformat, was ja zum Teil sehr anstrengend ist. Es ist kostenpflichtig, 140 Franken. Ich finde, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man sich für die Themen interessiert. Ich habe es da auch vor mir, die wir dann auch in die Shownotes verlinken, dass man sich da informieren kann, sich allenfalls auch anmelden kann. Wirklich sehr spannend, eben KI-Tools, dann KI-Mythen, auch wer ist intelligenter, Mensch oder Maschine. Haben wir die Datenschutzplauderei mit dem Andreas von Gunther ja auch schon ausprobiert. Und natürlich, Klassiker, wird uns KI den Job wegnehmen? Ja, was muss man noch wissen? Was ist das Wichtigste? Was sagst du, wer sollte da teilnehmen? Ich glaube, jedermann.
Ich glaube auch, grundsätzlich jeder. Ich glaube, die Chance daran ist, dass man zum einen ein bisschen einen Impuls bekommt und ich will natürlich dort beispielhaft Chancen und Risiken zeigen, also Sachen, wo vielleicht die Fragen in verschiedene Richtungen würde beantworten. Ich glaube aber auch, dass die sehr geeignet sind, um nachher auch diskutieren in der kleineren Gruppe und dort ist es natürlich auch eine Chance, um andere Leute kennenzulernen. Also ich glaube, von dem kann man eigentlich nie genug haben. Wie du gesagt hast, man kann sich zuschalten, geht eine Stunde. Ich glaube, das ist recht überschaubar. Es sind 6 Mendungen. Und am Montag hat man ja wenig Sitzungen. Und ich glaube wirklich, wir sind soziale Wesen. Also sich über solche Sachen austauschen, von anderen profitieren, wie sie vielleicht auch gewisse Tools im Alltag einsetzen oder wie sie eben zwischen der Arbeitswelt einschätzen. Ich glaube, das wird sehr spannend und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das Format wird funktionieren, wie es ankommt.
Cornelia, das klingt grossartig. Vielen Dank für die Einblick. Vielen Dank auch für das neue Engagement. Ich glaube, da könnt viel davon profitieren. Und probieren wir doch, die nächste Pause mit den nächsten Datenschutzplaudereien nicht ganz so lang werden zu lassen.
Herzlichen Dank für die Einladung, Martin.